wurde gerade schon angedeutet, es geht um diese sogenannte blutflüssige Frau. Eine Wundererzählung. Bevor wir dazu kommen, möchte ich etwas zu Wundern sagen im Neuen Testament rund um Jesus. Es gibt in der Antike, in der griechischen Antike, zwei verschiedene Worte für Wunder. Das eine ist Terata, ist ein Plural, also die Wunder, Terata. Und Terata, das sind so verblüffende Dinge, wo jemand die Aufmerksamkeit der Leute zieht und was Tolles passiert, wo man den Kitzel der Sensation irgendwie hat und das musst du sehen. Und in diesen Bereich gehört auch alles, was so Magier machen, 30.000 Karten irgendwoher aus dem Nix erschaffen und so weiter und so fort oder Münzen verschwinden lassen und sowas, aber auch alles, was irgendwie aufregend ist. Das ist Terata, das sind Wunder. Und es gibt Taumata, das ist eine Begebenheit, die extrem unwahrscheinlich ist und die völlig aus dem Rahmen fällt, die sehr, sehr extrem selten ist. Also jemand putzt im vierten Stock das Fenster, fällt raus und landet so in einem Gebüsch, dass diese Person so gut wie unverletzt bleibt. So, das ist die andere Art von Wunder, Taumata. Beide Begriffe werden für die Wunder Jesu nie verwendet. Wenn bei Jesus von Wunder die Rede ist, steht da Dynamis, das ist also Dynamis, Dynamik, das ist das Wort für Kraft, Kraftwirkungen. Also auch eine Möglichkeit mal, wenn ihr in Zukunft Wundergeschichten lest, lest mal statt Wunder Kraftwirkungen. Um solche Kraftwirkungen geht es heute und es wird erzählt, diese Geschichte von dieser blutflüssigen Frau in drei Evangelien und ich gehe heute dem Markus-Evangelium nach, Kapitel 5, ab Vers 21. Ich erzähle es nach, weil es zu lange ist, um es vorzulesen, aber es ist super spannend und toll zu lesen. Wir haben also am Anfang dieser Geschichte, dieser Erzählung, wie Markus sie uns überbracht hat, eine große Menschenmenge, die sich um Jesus schart, weil es ist wieder bekannt, er ist im Ort. Es ist alles ziemlich eng, viele Leute kommen, viele kennen ihn schon und wollen sehen, was er dort macht, wie er predigt und so weiter. Und dort kommt in diese Menge der Synagogenvorsteher des Ortes. Synagogenvorsteher wird man nur, wenn man sehr, sehr angesehen ist, wenn man wirklich schon betagt ist, wenn man einfach ein guter Stützpfeiler der Gesellschaft im Ort ist. Und dieser Mann, Jairus heißt er, der kommt zu Jesus in diese Menge, wirft sich vor ihm nieder und sagt, meine Tochter liegt im Sterben, leg ihr die Hände auf, damit sie lebt. Er glaubt offensichtlich, dass Jesus etwas bewirken kann, eine Kraftwirkung bewirken kann. Jesus geht auch mit ihm mit und die Menge drängelt sich dazu. So, es geht in Bewegung und plötzlich werden sie aufgehalten. Während sie aufgehalten werden, vergeht natürlich etwas an Zeit und irgendwann kommen die Angestellten von Jairus Haus und sagen, Jairus, deine Tochter ist gestorben, du brauchst Jesus nicht mehr belästigen. Und Jesus antwortet ihnen, sagt zu Jairus, zum Vater, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Jesus geht mit ihm hinein ins Haus, er geht alleine in das Zimmer der Tochter, die da tot liegt, er nimmt ihre Hand und sagt, Talita kum, Mädchen, steh auf, zieht sie hoch, sie steht auf, sie isst etwas, das Mädchen ist 12 Jahre alt. Von wem wird Jesus eigentlich in dieser Menschenmenge aufgehalten? Der Evangelist Markus schreibt diese Geschichte und verschachtelt zwei Geschichten ineinander und bringt sie zusammen aus guten Gründen. Jesus wird aufgehalten, weil er merkt, dass in dieser Menschenmenge, in diesem Gedränge, noch eine andere Kraftwirkung von ihm ausgegangen ist. Diese Person, die sich heimlich die Kraftwirkung von Jesus holt, ist auch eine Frau. Aber sie ist nicht 12 Jahre alt, wie die Tochter des Jairus, sondern sie leidet seit 12 Jahren unter Dauerblutungen. Das heißt, einer Dauerregelblutung. Das ist auch bis heute eine gynäkologische Krankheit. Und auf eigenartige Weise sind hier die Schicksale dieser beiden Erkrankten miteinander verknüpft. Auf vielen Ebenen, auf ein paar komme ich. Aber die erste Ebene, oder die mir einfällt, ist, dieses Mädchen, die Tochter des Jairus, steht mit ihren 12 Jahren kurz vorm Frausein. Damals war klar, sie wird demnächst heiraten. Aber sie wird es nicht erleben. Und der erwachsenen Frau, die schon geschlechtsreif ist, aber seit 12 Jahren Dauerblutungen hat, ist das Frausein in ihrer Gesellschaft absolut versagt. Denn mit einer Dauerblutung wird diese Frau dauerhaft als unrein gelten. Diese Frau ist zu verabscheuen, laut israelitisches heiliges Gesetz. Sie muss ausgegrenzt sein. Alles, was oder wen sie berührt, wird unrein und muss mit einem rituellen Bad gesäubert werden. Sie ist absolut kultunfähig. Sie kann an keinem Gottesdienst teilnehmen. Sie darf den Tempel nicht betreten in Jerusalem. Sie darf also niemals irgendwie an irgendeinem Opfer oder irgendeinem Gottesdienst teilnehmen. Sie darf nicht in die Synagoge gehen und darf dort an den Gottesdiensten, den Schriftlesungen und den Diskussionen teilnehmen. Sie darf sich nirgends hinsetzen. Alles, was sie berührt, wird unrein. Sie darf auf keinem Esel reiten, sie darf kein Schiff besteigen, sie darf nichts, was normal für den Alltag ist, berühren. Keinen Marktstand, keine Tücher, nichts. Sie ist eine Unberührbare. Sie darf und kann niemanden berühren, darf nicht berührt werden, aber ohne, dass es ihr anzusehen wäre. Niemand sieht diese Kennzeichnung. Diese Frau wird auch nie heiraten können. Und wenn sie jemand danach fragt, warum bist du mit 24 immer noch unverheiratet, kann sie sich entscheiden zwischen ich bleibe stumm und gehe weg, isoliere mich dadurch noch mehr, oder ich gebe meine Schande preis. Für ihre Situation gibt es in ihrer Gesellschaft kein Mitleid, sondern nur Isolation. Diese Frau ist eine Belastung für alle und für sich selbst. Diese Frau leidet unter ihrem Frausein. Sie hat sich sicher gefragt, wozu bin ich eigentlich geschlechtsreif geworden? Wozu bin ich eigentlich da? Ich darf keine Mutter sein, das ist mir verwehrt. Warum bin ich eigentlich vom Mädchen überhaupt zur Frau geworden? Während die Tochter des Jairus nicht vom Mädchen zur Frau wird. Diesen Zustand dieser Krankheit versucht diese Frau jahrelang zu ändern. Sie wendet sich an verschiedene Ärzte. Sie können ja alle nicht helfen, es wird nur noch schlimmer. Und am Ende verarmt sie auch noch, weil sie alles Geld, was sie hatte, ausgegeben hat für Behandlungen. Während die Tochter des Jairus mit ihren 12 Jahren vor ihrem Krankheitstod steht, steht diese Frau nach 12 Jahren des Lebens mit ihrer Krankheit vor ihrem psychischen und sozialen Tod. Also entschließt sich diese Unberührbare dazu, das zu ergattern, was für sie das Kostbarste ist und das sie gerade noch so möglich machen kann, nämlich eine Berührung. Sie will eine Berührung mit diesem letzten Heiler, der ihr in die Quere kommt. diesem Jesus, von dem sie gehört hat. Und dazu bricht sie einfach alle diese Gesetze, die da vor ihr stehen und die ihr von den Männern der Gesellschaft immer wieder vorgehalten und gesichert werden, die aber ihre Krankheit und ihr Denken und ihr Fühlen überhaupt nicht verstehen. Sie bricht diese Regeln und macht die ganze Menschenmenge unrein. Sie schleicht oder drängelt sich an Jesus von hinten ran. Sie will ja nicht erkannt werden. Sie will ja nur schnell diese Berührung, dieses Anfühlen. Sie wagt natürlich nicht, ihn direkt anzusprechen, sich vor allen Leuten da bloßzugeben. Aber was sie tut, sie glaubt an die Kraftwirkung. Sie berührt sein Gewand an der letzten äußersten Stelle, sodass sie gerade rankommt. Wie eine Diebin holt sie sich eine Heilung im Verborgenen. Sofort spürt sie, dass die Quelle ihrer Krankheit versiegt und dass sie gesund ist. Und diese besondere Berührung des Gewandes, denn sie löst eine Kraftwirkung aus, spürt Jesus und er fragt seine Jünger, wer hat mich hier berührt? Und die Jünger sagen, ja hallo, wir sind hier mitten in der Menschenmenge und du fragst, wer hat dich berührt? So? Er sagt, nee, anders. Und er schaut sich um, hat vielleicht eine Ahnung und die Frau spürt, jetzt steht meine Entlarvung bevor. Und sie zeigt sich. Sie zittert vor Angst am ganzen Körper. Sie hat Angst vor ihrem eigenen Mut, den sie hier bewiesen hat. Und sie schüttet ihr ganzes Leid aus vor dieser Menge und vor Jesus. Erzählt alles, diese 12 Jahre des Absterbens. Aber Jesus ist überhaupt nicht sauer darüber, dass er jetzt laut Gesetz verunreinigt ist, sondern er nennt sie meine Tochter. Eigenartig, dass er sie meine Tochter nennt. Jairus und seine Tochter. Dass Jesus jemanden meine Tochter nennt, das macht Jesus an keiner anderen Stelle. Das ist hier die einzige Stelle, die uns da überliefert ist. Aber in Verbindung mit dieser 12-jährigen Tochter des Jairus hat es einen tieferen Sinn. Jesus stellt sich ganz zu ihr und sagt, du bist mir ganz, ganz besonders nahe. Und ich schütze dich, wie ein Vater seine Tochter. Und Jesus sagt über seine Kraftwirkung, die er da ja getan, die ihm da so passiert ist, sagt er nicht, ich habe dich natürlich gerne geheilt, sondern er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Dass du dich festgehalten hast an der Hoffnung auf Kraftwirkung, dass du mutig diese frommen Regeln des Gesetzes ignoriert hast, die dich nämlich ausgrenzen und abtöten, die dafür sorgen, dass du eine Unberührbare bist, dass du dir mutig das geholt hast, was dein Leben rettet, das hat dich gerettet. Geh in Frieden, sagt Jesus. Und ich sage dazu, kein Mann, der hier die frommen Regeln hochhält, soll dich zur Rechenschaft ziehen. Du bist geheilt, sagt Jesus. Was lernen wir aus diesen beiden Geschichten? Ich sehe 2 Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt. Wieder einmal durchbricht Jesus hier die sozialen und religiösen Regeln. Er durchbricht aber nicht irgendwelche Regeln, sondern er durchbricht die Regeln, die ein Leben abschnüren und kaputt machen, und er setzt dieses Leben frei. Und er stellt sich ganz klar, ganz eng zu diesem Leben und sagt, ich bin dir ganz nah. Und das, was dir versagt geblieben ist, in all dem, was du uns jetzt gerade offenbart hast, nach diesen 12 Jahren des Leids, das gebe ich dir zurück. Das zweite ist, also das erste, der Bruch der Normen, um Leben wieder stattfinden zu lassen, um Leben zu geben. Das zweite, der zweite große Punkt, die Kraftwirkungen Jesu, die hängen hier allein am Glauben an Jesus. Der Jairus, der Vater, der sagt sofort, was er sich an Handlungen vorstellt und was er damit verknüpft mit diesem Glauben an Jesus. Er fordert Jesus auf, geh zu meiner Tochter, leg ihr die Hände auf und sie wird leben. Ja, ganz anders stellt die blutende Frau sich das vor. Sie fordert Jesus zu überhaupt gar nichts auf. Dazu hat sie ja nicht mal die Möglichkeit. Stattdessen will sie seinen Umhang ganz kurz fühlen. Das Wertvollste, was sie 12 Jahre lang nicht hatte, sich holen, eine Berührung. Ja, die Vorgehen des Vaters und dieser blutenden Frau, die könnten nicht mehr gegensätzlicher sein. Und doch werden beide Leben durch die Kraftwirkungen Jesu gerettet. Also ob nun Handauflegung oder nicht, ob Jesus aktiv handelt oder nicht, spielt keine Rolle. Zu Jairus sagt er, nachdem Jesus gesehen hat, dass er glaubt, aber die Tochter schon tot ist, glaube nur. Und zur Frau sagt er, dein Glaube hat dich gerettet. Diese Doppelerzählung macht mir Mut, denn die Kraftwirkungen von Jesus scheinen Menschen zu erreichen, trotz aller Widrigkeiten, trotz allem, was irgendwie dem entgegensteht, egal was im Weg steht. Dem Vater Jairus steht die Zeit im Weg. Er kommt schnell, wirft sich nieder und so weiter und so. Sie werden aufgehalten, die Tochter stirbt. Aber der Vater vertraut Jesus und die Tochter lebt. Der blutenden Frau stehen die ganzen Menschen ihres Wohnortes im Weg und die Gesetze, die das Leben ja ordnen. Aber im Glauben verlangt sie nach Leben und gewinnt es. Das macht mir Mut, trotz allem, was uns so entgegensteht, die Kraftwirkungen Jesu zu erwarten. Egal in welcher Hinsicht und egal in welchem Bereich, der uns irgendwie vom Leben abschnürt oder der uns irgendwie Leben abschnürt. Trotz allem, was uns entgegensteht, vielleicht jetzt noch, wo wir noch nicht dazu kommen, wo wir aufgehalten sind durch irgendwas, wo wir vielleicht nur uns danach sehnen, so ganz bisschen würde doch schon reichen. Das macht mir Mut, trotz allem die Kraftwirkung in Jesu zu erwarten. Und es macht mir Mut, Jesus zu vertrauen, dass unsere Zeiten der Verzweiflung ihm auch nicht entgehen. Egal, ob wir welche sind, die uns direkt an Jesus wenden und sagen, macht bitte so. Oder ob wir diejenigen sind, die nur so ganz passiv versuchen, irgendwie zu warten und zu erwarten. Unsere Verzweiflung entgeht Jesus nicht. Und seine Lebenskraft kann auf unser Leben treffen. Und es macht mir auch noch was zu ganz anderem Mut, wenn ich von mir mal wegsehe. Es macht mir auch Mut, mich dafür einzusetzen, dass Menschen, die zu Unrecht ausgegrenzt und gebrandmarkt sind, aufgrund von irgendeiner Sache, die sie so mitbringen oder die sie sind, dass sie ihr Leben zurückerhalten und dass die Abschnürung ihres Lebens eine Befreiung erfährt. Man könnte jetzt noch viel nachdenken über Wunder und Glaube, über Kraftwirkung und Glaube oder inwiefern Glaube dann zu Kraftwirkungen führt oder auch nicht. Das ist eine eigene Predigt. Aber ich möchte euch mitgeben, darüber nachzudenken, inwiefern oder darüber nachzudenken, dass Jesu Kraftwirkungen Leben gibt und schenkt und frei macht und neu macht. Und ich gebe euch deswegen noch eine andere Bibelstelle zum Nachdenken mit auf den Weg. Ich zitiere Jesus aus dem Johannesevangelium Kapitel 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Zitat Ende. Amen.